Liebe Freunde, Gott ist groß, Gott ist groß, Gott ist groß, so hat heute Morgen Saddam Hussein seine Durchhalterede abgeschlossen. Lasst uns Lob preisen, unseren Gott, haben eben die jungen Leute gesungen. Was ist jetzt der wahre Gott? Der Gott, den Hussein meint oder den die jungen Leute meinen? Als wir das Thema festgesetzt haben, haben wir nicht gewusst, wie aktuell dieses Thema wird. Was wissen wir wirklich über Gott? Es sind ja viele Leute in diesen Wochen irre geworden an Gott. Wir haben doch zu Gott gebetet, dass es keinen Krieg gibt. Und hat es einen Wert gehabt? Hört Gott überhaupt? Was macht denn Gott? Guckt er zu bei dieser Welt? Greift er überhaupt ein? Wer ist der richtige Gott? Der Gott von Präsident Bush oder von Saddam Hussein? Ich muss Ihnen bekennen, dass mir diese Wochen geholfen haben, die Bibel an Stellen neu zu hören, die bisher für mich gar nicht viel bedeutet haben. Am Abend des 14. Dezember, 14. Januar, vor Ablauf des Ultimatums, kam ich sehr spät abends an meine persönliche Bibellese, Daniel 8. Und wie ich so in der Stille war, hörte ich dieses Dröhnen in 11.000 Meter Höhe. Und die ganze Nacht hindurch sind die B-52-Bomber von Amerika in Richtung Golf geflogen. Und ich las dort, und ich sah, es war ein Tier wie ein Widder, der stieß mit seinen Hörnern nach Westen, nach Norden, nach Süden. Und niemand konnte vor ihm bestehen und vor seiner Gewalt errettet werden, sondern er tat, was er wollte und wurde groß. Und indem ich darauf Acht hatte, siehe, da kam etwas wie ein Ziegenbock vom Westen her, über die ganze Erde, ohne den Boden zu berühren. Und er kam zu dem Widder, der am Fluss stand, und lief in gewaltigem Zorn auf ihn zu. Und der Widder hatte keine Kraft, dass er vor dem Ziegenbock hätte bestehen können, sondern der Bock warf ihn zu Boden und zertrat ihn. Und niemand konnte den Widder vor seiner Gewalt erretten. Das hat mir der Atem gestoppt. Wie aktuell Gottes Wort sein könnte. Da braucht man nicht lange fragen, wer ist der Widder und wer ist der Ziegenbock. Und ich lese immer einen Abschnitt aus den Propheten, einen Psalm, einen Abschnitt aus den Evangelien. Da kam ich in Matthäus 24 und Jesus sprach, wenn ihr hören werdet von Krieg und Kriegsgeschrei, so fürchtet euch nicht. Das ist erst der Notanfang. Aber das Ende ist noch nicht. Wie aktuell ist die Bibel? Wie aktuell ist die Bibel? Ich bin in das Wort gestoßen von Jeremia 2. Du sollst inne werden und erfahren, welchen Kummer und welches Herzeleid es bringt, den Herrn, deinen Gott, verlassen. Und ich frage, was macht eigentlich Gott? Was haben wir eigentlich getan? Es bringt Jammer und Herzeleid über die ganze Welt, wenn wir Gott verlassen. Dann sehen wir, wohin wir ohne Gott kommen. Die Bibel ist unglaublich aktuell. Da kommen wir vor auf jeder Seite. Da braucht man gar keine großen Übersetzungsversuche machen. Aber heute wollen wir einiges hören, was man über Gott wirklich wissen kann. Am ersten Abend, am Sonntagabend, haben wir gehört, dass Jesus uns, er, der in des Vaters Schoß ist, der eingeborene Sohn, uns vom Vater gesagt hat. Er ist wie der Sämann, der auch auf harten, dornigen, steinigen Boden aussät und nicht ablässt, auszusehen. Gott ist wie der Vater des verlorenen Sohnes. Der wartet, ob nicht mein Sohn, meine Tochter heimkommt, der sich sehnt, dass seine Töchter und Söhne heimkommen. Auch wenn sie all das Gute des Vaters verprasst haben, vertan haben. Jetzt scheue ich mich fast, heute Abend mit Ihnen einen Weg zu gehen, der ist ein bisschen anspruchsvoll. Aber die Bibel ist anspruchsvoll. Wer wenig denken will, muss Fernsehen angucken. Wer Gottes Wege verstehen will, muss die Bibel lesen. Und muss sich manchmal auch eine gute Tasse Kaffee aufbrühen, dass er wach ist. Wenn wir keinen Kaffee haben, müssen Sie mit Ihrer Bauchmuskulatur anspannen, damit das Blut in den Kopf geht. Dass sie wieder voll da sind. Nicht? Der Jesus hat uns einige Aussagen über Gott wichtig gemacht. Er hat sie herausgestellt, beleuchtet, die sich in der ganzen Bibel finden, schon im Alten Testament. Nicht bloß eine Augenblickserkenntnis, die uns Jesus bringt, sondern die man eigentlich je schon über den Weg Gottes durch die Propheten hätte wissen können. Aber es ist wie wenn Jesus unterstreicht, 5 große Tatbestände. Der Herr ist nahe, das ist das Erste. Gott ist nahe. Wissen Sie noch, wie die Jahreslosung im vorletzten Jahr geheißen ist? Letztes Jahr war es, wer mir nachfolgen will, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Jetzt müssten wir Prediger und Pfarrer fragen und Vikare, was war vorletztes Jahr? Wenn so oft gehört, Predigt drüber, keinem von uns ist Gott fern. Keinem von uns ist Gott fern. So hat es der Apostel Paulus gesagt, aber er hat im Grunde genommen ein Wort Jesu aufgenommen. Die erste Predigt Jesu, das Durchgängige, was Jesus wichtig war, das Reich Gottes ist ganz nah zu euch herbeigekommen. Gott selber ist ganz nah zu euch gekommen. Wir ahnen nicht, wie nah Gott uns ist. Er ist nicht außerhalb dieses Gebäudes, er ist ganz nah bei Ihnen drauf. Auf Rufnähe. Psalm 139 heißt mal, von allen Seiten umgibst du mich. Und nähme ich Flügel der Morgenröte und flöge ans äußerste Meer, so würde mich doch deine Hand dort halten. Gott ist Ihnen viel näher als Sie ahnen. Jeder Mensch. Gott verlangt nach uns. Ich denke an meine Tochter mit, meine Enkelkinder. Wie die Mutter hinter ihre kleinen Kinder herläuft und dauernd Angst hat, dass sie eine Treppe runterfällt. Ganz nah, sprungbereit. Die Kinder zu halten. Und erst in der Ewigkeit wird uns deutlich werden, wie viele von den Menschen, die von Gott halt gar nichts wissen wollten, in der Nähe Gottes bewahrt waren. Dass Gott ihnen nachgelaufen ist. Wissen Sie, in allen Religionen ist Gott furchtbar weit weg. Irgendwo in der Himmel, weit weg. Ich habe gleich am ersten Abend erzählt, dass ich vor 30 Jahren zum ersten Mal nach Indien durfte. Da ist mir das zum ersten Mal zu Bewusstsein gekommen. In Sarnath, dort wo Buddha seine ersten Jünger gesammelt hat. In den buddhistischen Klöstern. Dieses Schreien geht mir heute noch nach. Ich habe die Sprache dort nicht verstanden, die dort gesprochen wurde. Aber wenn Sie die Schreien hörten, das war, wie wir es von den Balspriestern wissen, Herr, höre uns, wo du auch immer bist, höre uns. Höre unser Schreien. Ein paar Kilometer davon weg in Benares, in den Hindu-Tempeln am Ganges, dieses Schreien nach Gott. Mich hat es immer erinnert an die Balspriester, von denen in der Elia-Geschichte erzählt wird. Erhör uns doch! Und sie ritzten sich mit Pfriemen. Erhör uns, lieber Gott! Und der Elia hat gesagt, vielleicht hat er ein Schläfchen gemacht. Vielleicht ist er über Land gegangen. Und dann hat er den Namen seines Gottes angerufen, der nahe ist. Ich möchte Ihnen ein paar Worte aus dem Alten Testament sagen. Rufe den Herrn an, solange er nahe ist.
Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, alle, die ihn mit Ernst anrufen. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Mein Heil ist nahe. Abschiedspredigt des Mose, wo ist ein Volk, dem Gott so nahe ist? Ich bin der Herr, dein Gott. Nehmen Sie es mit von heute Abend, der Herr Jesus hat es uns wichtig gemacht mit seiner ersten Predigt. Es war sein erstes Wort. Gott ist uns unaussprechlich nahe gekommen. Auch in Langenau, in Uellingen, Setzingen, was drumherum ist. Gott ist nicht bloß ferne irgendwo. Aus ganz großem Erbarmen ist er uns nahe gekommen. Das hat uns Jesus wichtig gemacht. Und die ganze Heilige Schrift stimmt damit zusammen. Also erste Aussage, was wir uns merken wollen, was uns Jesus verlässlich gesagt hat, Gott ist nahe. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Gott nicht einfach stehen lassen. Sagen, ihr habt jetzt keine Zeit, ihr habt keine Lust. Vielleicht mal später. Wenn der heilige Gott uns nahe kommt, sollten wir Gott fürchten und lieben. Ja, wie es unsere Konfirmanden lernen und wir es einst gelernt haben, zum ersten Gebot, wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und ihm vertrauen. Wenn er so ernst mit uns meint, dass er uns nahe kommt. Das zweite, Gott ist zu fürchten. Nicht bloß ein bisschen wie Ehrfurcht, wie man es vor einem Bürgermeister hat, oder wenn ich aufs Finanzamt muss, heute Morgen habe ich meine Lohnsteuererklärung abgegeben, da ist mir immer Schweiß auf der Stirn, da habe ich immer auch gewisse Ehrfurcht vor jedem Finanzbeamten. Kommt mir wieder vor wie ein Erstklässler, dass sie alles falsch ausgefüllt haben. Nicht so. Wir sollten Gott fürchten, dass er uns abhängen kann. Gott ist kein Spielgegenstand. Gott ist nicht ein Verein, aus dem man austreten oder auch wieder eintreten kann, wenn man Lust hat. Der heilige Gott. Und wenn Gott uns fallen lässt, das ist schlimmer, als wenn wir als Kinder ausgesetzt worden wären. Wenn der heilige Gott uns abhängt. Ich möchte Ihnen keinen Schrecken einjagen, dazu habe ich gar kein Recht. Ich möchte Ihnen bloß das Wort Jesus sagen. Jesus hat uns gesagt, wie es mit dem Vater ist. Lukas 12. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Also fürchtet euch nicht vor ABC-Waffen. Ein unglaubliches Wort, Jesus. Aber Jesus hat so gesagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Ich will euch sagen, vor wem ihr euch fürchten sollt. Fürchtet euch viel mehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in die Hölle. Ja, ich sage euch, vor dem fürchtet euch. Und da ist nicht der Teufel gemeint, sondern der heilige Gott. Wenn der uns fallen lässt, sind wir verloren. Doch gar nicht die Frage, ob wir Gott wollen. Wir machen immer so, oh lieber Gott, muss ich mal sehen, ob ich Lust zu dir habe, ob mir das Ei leuchtet. Die Frage heißt doch, ob Gott mich noch will. Oder ob er mich schon hat fallen lassen und ein Prälat in Gott fallen gelassen hat, ist furchtbar. Wäre schon schlimm genug, wenn er der Wolf Schäffbuch fallen lässt. Wir sollten's mehr fürchten als Pest, Hunger und Krieg, dass Gott uns fallen lässt, unser Volk fallen lässt, unsere Kirche fallen lässt. Es gab einst blühende Kirchen in Nordafrika. Der Kirchenvater Augustin kam daher und dann hat es Gott fallen lassen. Es gab blühende Kirchen. Die altkirchlichen großen Konzile waren im Gebiet der heutigen Türkei. Es gibt keine Gemeinde mehr dort. Furchtbar, wenn Gott Kirchen fallen lässt, ganze Völker fallen lässt, wenn er mich fallen lässt. Fürchtet euch vor Gott. Als 1934 die Bekenntnissynode in Barmen war, war das einer der Abschnitte. Fürchtet Gott, ehre den König, aber fürchtet Gott. Habt nicht Ehrfurcht vor dem Adolf Hitler, nicht? Aber große Furcht vor Gott, dass er uns fallen lassen könnte. Es war damals denen, die im Kirchenkampf standen, ganz wichtig. Und wieder sage ich, ist eine Linie, die quer durch die Bibel geht. Jesaja 8. Ihr sollt euch nicht fürchten vor dem, was die Menschen fürchten, sondern fürchtet den Herrn Zebaoth, den lasst eure Furcht und Schrecken sein. Oder denken Sie an den Herrn Jesus, als er Psalm 22 betete: mein Gott, hast du mich verlassen? Schreie zu dir, ich bin ein Wurm in den Augen der Menschen. Du Gott, sei nicht ferne. Woher man hört, Gott will nahe sein. Sei nicht ferne, eile mich zu erretten. Du hast nicht verschmäht das Gebet des Knechtes. So hat Jesus gebetet in seiner Kreuzesnot. Lieber Gott, das wäre das Schlimmste, schlimmer als alles Leiden, schlimmer als alle Verachtung von Menschen, schlimmer als alle Schmerzen, wenn du mich fallen lassen würdest. Gott ist zu fürchten, hat uns der Herr Jesus gelehrt. Und nehmen Sie es mit in die Stunden, die uns ja noch bevorstehen, des schlimmen letzten Leidens. Es wäre schlimmer als alle Schmerzen, als alle Verzweiflung, wenn Gott mich fallen lassen würde. Sie müssen das festmachen. Du bist mein, weil ich dich fasse und dich nicht, oh mein Licht, aus dem Herzen lasse. Gott ist zu fürchten. Das ist keine Spielerei. Wenn immer wieder in unserer Zeit so schnell gesagt wird, Gott ist lieb, Gott ist barmherzig. Nur die eine Hälfte. In seiner großen Liebe ist Gott zu fürchten. Dass man aus ihm nicht einen Opa machen sollte, ist schlimm. Aber nicht mehr ernst nehmen. Dritte Aussage, neben dem Gott ist nahe, Gott ist zu fürchten, ist die Aussage Jesu, Gott gibt den Demütigen Gnade, denen, die Gott fürchten und sich von Gott zeigen lassen, wie armselig ihr Christsein ist, wie, schwäbisch gesagt, lommelig unser Glaube ist, jetzt übersetzen Sie es den Norddeutschen, die es nicht verstehen, wie halblebig, wie schwach. Wer sich selbst erniedrigt, soll erhöht werden, hat der Herr Jesus immer wieder gesagt. Wer sich von Gott zeigen lässt, wie schwach sein Glaube, wie unvollkommen der Gehorsam, wie armselig unsere Treue, mit dem kann Gott etwas anfangen. Gott gibt den Demütigen Gnade. Der Herr Jesus hat sich selbst erniedrigt wie kein anderer. Er erniedrigte sich selbst, so heißt es im großen Bekenntnis Philipper 2. Darum hat ihn Gott erhöht. Der badische Dekan Haus, der von der Heidelberger Fakultät den Ehrendoktor bekam, den großen Pionier der Volksmission, Der hat eine kleine Schrift geschrieben. Wenn Sie es mal finden im Antiquariat, schaffen Sie es an. Das heißt Werkzeuge Gottes. Und er schreibt über Alois Hennhöfer und über Ludwig Hofwacker und über Wiechern und Leute, die Gott gebrauchen konnte. Und er sagt, das Eigenartige, es waren alles zerbrochene Leute. Schon rein körperlich. Aber auch vor Gott zerbrochen, da er sagt, ich kann doch überhaupt nichts, ich kann nicht an meinem Sonntag predigen. Mein Glaube ist doch zu schwach. Der Hofwacker hat noch auf dem Sterbebett gesagt, ich passe nicht in den Himmel, ich passe tausendmal mehr in die Hölle. Wird zu flott, wenn die Leute meinen, man kommt in den Himmel. Solche Leute konnte Gott segnen. Den Demütigen gibt er Gnade. Nicht denen, die sagen, oh, ich bin schon anständig, wenn nur alles so wäre wie ich. Leute, die sich's von Gott aufdecken lassen, wo unsere religiöse Schauspielerei ist. Wo wir vor anderen Leuten frommer tun, als wir sind. Wo wir selber noch gar nicht haben entdecken können, wo ganz tiefe Schatten in unserem Leben sind. Wo wir es uns aufdecken lassen, wie viele Menschen wir verletzt haben und wir haben es verdrängt und nicht dran gedacht. Wie oft wir versagt haben. Gott tröstet die Geringen. Gott richtet die Demütigen auf. Der Petrus, der selber von Gott zerbrochen war, dass ihm gezeigt wurde, du bist nicht der Held, du bist noch nicht mal der Felsenmann, sondern bist ein Versager oben und unten. Der hat im ersten Petrusbrief geschrieben, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit Gott euch erhöhe zu seiner Zeit. Gott erhöht die Gedemütigten. Jetzt muss ich das Wort nochmal sagen, das mir eines der wichtigsten Worte in der Bibel ist. Jesaja 57. So spricht der Hohe und Erhabene. Siehe, ich wohne in der Höhe und im Heiligtum. Und bei denen, die zerbrochenen und gedemütigten Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerbrochenen. Gott sagt von mir aus, ich wohne am Ulmer Münster und im Tempel von Jerusalem. Aber am allerliebsten wohne ich bei zerbrochenen Leuten. Da will ich meine Nähe erweisen. Jetzt lasst euch doch auch von Gott ein bisschen zerbrechen. Dass es euch zeigt, wo es nicht stimmt. Wir sind doch gar nicht die Frommen. Das ist ganz furchtbares Schimpfwort für uns. Wir sind doch die Kranken, die Bedürftigen, die Angewiesenen auf Gott. Den Demütigen gibt er Gnade. Gott gibt Demütigen Gnade. Gott will nicht Elite-Regimenter haben. Christliche Garten, mit denen er seine Sache treibt. Sondern zerbrochene Leute, an denen er zeigen kann, was er macht. Wir meinen immer, das Christentum besteht darin, dass wir zeigen, was wir machen. Und Gott will doch zeigen, was er macht. Gott ist nahe. Gott ist zu fürchten. Gott gibt den Demütigen Gnade. Jetzt kommen wir schon in Nummer 4. Gott lässt aus der Finsternis das Licht leuchten. So war es schon bei der Schöpfung, als das Tohuwabohu war, als die Erde wüst und leer war. Finster. Da gab es noch keinen Mond und keine Sonne und keine Sterne. Pech. Graben, schwarze Nacht und bloß Sumpf und Dreck und Wasser und Erde durcheinander. Und heißt nicht, und es wurde langsam Dämmerung, es wurde immer heller, sondern, und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Der Apostel Paulus sagt, Gott sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Die große Tat Gottes, dass er dort, wo es pechrabend schwarz aussieht, sein Licht aufleuchten lassen kann. Wenn Sie denken, in Ihrer Familie, ich bin bloß allein, mein Vater, mein Mann macht nicht mit, meine Kinder machen nicht mit, das ist Hoffnung. Und wenn es in unserer Kirche noch viel schwärzer aussehen sollte, als es heute aussieht, so dunkel, wie es für unsere Brüder und Schwestern in ihren Gemeinden der DDR aussieht, ist kaum mehr jemand in Gottesdienst kommt. Die keine Schau mehr haben, was sie machen sollen. Kein Geld, kaputte Kirchengebäude. Nicht wissen, ob sie überhaupt die Leute haben, Religionsunterricht zu halten. Liebe Brüder und Schwestern, da ist die Chance Gottes, dass er sein Licht aufleuchten lässt. In China haben wir gemeint, die Missionsarbeit von 100 Jahren ist kaputt. Die Gemeinden sind zertreten durch die Kulturrevolution. Und heute gibt es dort 40 Millionen Christen in Hausgemeinden. Gott lässt aus der Finsternis das Licht leuchten. Bruder Greichen und ich haben es erlebt. Im Jahr 75, als ich nach Schorndorf kam, war eine Evangelisation vorbereitet. Bruder Greichen hat mit vorbereitet gehabt. War ein bisschen schwierig, nicht? Die Freikirchen haben gesagt, wir machen bloß mit, wenn wir einen Evangelisten bekommen, der die Leute nach vorne ruft zur Entscheidung. Die landeskirchlichen Leute haben gesagt, wir machen bloß mit, wenn wir einen Evangelisten bekommen, der nicht nach vorne ruft, ist so drängerisch, nicht? Dann kam 8 Tage der Horst Marquardt und hat nach vorne gerufen. Und dann kam 8 Tage der Kurt Heimbucher und hat nicht nach vorne gerufen. Und nachher haben die Freikirchen gesagt, es fing so gesegnet an mit dem Horst Marquardt und ist alles kaputt gemacht worden durch den Kurt Heimbucher. Und die Landeskirchler haben gesagt, es fing ja furchtbar an mit der Seelengnäderei. Und zwar so gut, dass nachher der Pastor Heimbucher kam, dann war es wenigstens ein bisschen besser. Zank und Streit. Und am einen der Abende mit Kurt Heimbucher ist ein junger Kerl mit 18 Jahren aus der Versammlung hinaus in der Stadtkirche Schorndorf und hat gesagt, lieber Gott, wenn es dich gibt, begegne doch mir und lass mich's hören von einem, der ein bisschen jünger ist als der Pfarrer Heimbucher. Und der war damals noch ganz knusprig, der war noch keine 50. Gell? Also ihr dürft heute Abend auch so ein Gebet sprechen, gell? Jetzt haben wir alte Knacker da vorne. Also. Und um 10 Uhr abends hat der Gerhard Meng das Gebet gebetet, morgens um 6 Uhr im Bahnhof, hat ein Klassenkamerad gesagt, du Gerhard, glaubst du an Gott? Ich glaube an Gott. Das war der Anfang unseres Freitagskreises. Das da, wo wir meinten, eine Evangelisation ist eigentlich umsonst gewesen. Bloß Zank und Streit. Hat Gott aus der Finsternis sein Licht leuchten lassen. Seins. Er hat nicht den Ernst dazu gebraucht, nicht mich dazu gebraucht, nicht den Kurt Heimbucher dazu gebraucht, nicht den Horst Marquardt. Sein Licht. Dort, wo nichts zu hoffen war. Aber ich wollte ja sagen, was Jesus uns klar gemacht hat. Als der Jesus ins Leiden hineinging, lesen Sie bei Johannes 17, Vater, jetzt ist die Stunde da. Die Stunde, da die Menschen mich nehmen werden und mich anspeien und ausliefern und verraten und verleumden und ans Kreuz hängen. Die ganze Macht der Finsternis. So hat Jesus an anderer Stelle gesagt. Jetzt ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Aber Johannes 17 sagt Jesus, Vater, die Stunde ist da, dass du deinen Sohn verklärst. Mit der Klarheit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt gegründet war. Versteht ihr, aus diesem ganzen Dreck von Golgatha und Gethsemane und dieser Verachtung und die Sonne verlor ihren Schein am hellen Mittag. Mach du das Herrlichste draus, dass wir noch nach 2000 Jahren in Kirchen und Gemeindehäusern das als Siegeszeichen an die Wand hängen. Dass nicht Tod und Ausgang und Kaputtmacherei ist, sondern ich habe die Welt überwunden, es ist vollbracht. Liebe Freunde, Gott kann aus Finsternis Licht machen, aus dem ganzen Dreck in ihrer Seele, in ihrer Fantasie. Aus dem, was uns oft bis in die Träume hinein bewegt. aus der Streiterei und Spannung ihrer Ehe, aus der Dunkelheit ihrer Einsamkeit, kann Gott das Licht leuchten lassen. Aus der Angst, was wird denn, wenn mein Mann nicht mehr gesund wird und Kinder sind so weit fort, was soll man, all dies, Sie kennen doch Ihre Ängste. Finsternis, das legt sich auf uns oft wie ein Tuch, das uns den Atem nimmt. Wissen Sie, was Gott kann? Er kann mitten in der Finsternis Licht schaffen. Das hat uns Jesus gesagt. Und wieder ist eine Fülle von biblischen Aussagen. Der Herr macht meine Finsternis Licht, sagt der David. Schöne Adventswort, mache dich auf, werde Licht. Dein Licht kommt, denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich. Und Leute, das gilt heute. Nicht bloß über den Rauchschwaden am Golf. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkelt die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Rechnen Sie damit, dass Gott das kann? Rechnen Sie mit einem großen, starken Glauben, dass Gott das kann, bei Ihnen persönlich, in Ihren Häusern, in unseren Gemeinschaften, in unserer Kirche? Gott, lass aus der Finsternis das Licht leuchten. Letzter Punkt, also wir haben gesagt, der Herr ist nahe, Gott ist zu fürchten. Was war der dritte Punkt? Gott macht die Gedemütigten, erhöht er. Vierter Punkt, er lässt aus der Finsternis Licht leuchten. Wenn Sie Angst haben und sagen, ja, ob ich durchhalte, ich habe das schon so oft erlebt, wie ich versage und wie ich wankelmütig bin und da braucht bloß der kleinste Stoß von außen kommen und dann ist mein Glaube wieder weg. Wenn die Bilder über mich kommen, die Versuchung. Gott ist treu. Ein Wort, das so oft in der Bibel vorkommt, wie Sie es gar nicht ahnen. Gott ist treu. Und es hat seinen Testruf bekommen, sein Gütesiegel durch Jesus. Als Jesus am Kreuz den Psalm 31 betete, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, da geht's weiter, du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Unser Herr Jesus hat sich am Kreuz geboten in die Gewissheit, Gott ist treu. Und wenn jetzt der letzte Lebensfunke aus mir schwindet, Gott ist doch treu. Wenn wir einmal so sterben könnten, wenn mein Herz und Gedanken vergehen als wie ein Licht, das hin und her tut wanken, wie wenn ihm die Flamme gebricht, stell mir so vor, wie ich es mal erlebt habe im Krankenhaus bei der Narkose, wenn die Stimmen der Angehörigen wie aus einem fernen Flur kommen und immer leiser werden. Dass ich dann weiß, Gott ist treu. Und das ist wichtiger, als dass meine Angehörigen mir die Hand halten. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht ganz aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Das, was wir uns von Ehegefährten erhoffen, von unseren Kindern, von unseren Freunden, dass sie uns treu bleiben. Und da werden wir so oft enttäuscht, dass nicht einmal engste Freunde mehr an unseren Geburtstag denken, vergessen haben. Der Herr ist treu. Durch den Herrn Jesus bestätigt. Gott ist treu. Und der Apostel Paulus hat es vielleicht am großartigsten gesagt. Entschuldigen Sie, wenn ich Bibelsprüche bringe, aber all unsere menschlichen Worte sind doch viel weniger wert als die Bibel, wo Verlässliches drinsteht. Unser Glaube soll nicht auf Vermutungen bestehen, auch nicht auf Vermutungen von Theologen, sondern auf biblisch verlässlichem Wort. Apostel Paulus sagt, dulden wir mit Jesus, dann werden wir mit Jesus herrschen. Leiden wir mit Jesus, werden wir mit Jesus erhöht werden. Sind wir Jesus nicht treu? Jetzt müsste es konsequent und logisch weitergehen, wir sind ja sonst für Logik. Dann ist er uns auch nicht treu. Aber es heißt, sind wir ihm nicht treu, können wir nicht die Treue halten, so bleibt er doch treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. Liebe Freunde, er möchte euch, wenn ihr angefangen habt, wenn er euch ergriffen hat, nicht mehr loslassen. Weil er die Treue halten will. Und jetzt nehmen Sie all die Worte, der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Teufel, vor dem Argen. Neulich stand es im Lehrtext, im Losungsbüchlein, der Herr ist treu, der lässt euch nicht versuchen über euer Vermögen, sondern macht, dass die Versuchung ein Ende gewinne, dass ihr es könnt ertragen. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Aber wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Menschenskind, was schließt die Treue Gottes alles in sich? Dass er mit unserer Wankelmütigkeit fertig wird, mit unserer Sünde, dass wir immer wieder zurückrutschen. Nicht unser Glaube ist der feste Pfahl. Ich glaube und damit ist alles gut. Na, da wackelt's oft. Aber die Treue unseres Gottes, die uns festhalten will, bis wir einmal am Ziel sind. Sogar im Leiden. Der Apostel Petrus sagt, die Leiden, die sollen Gott ihre Seelen befehlen als dem treuen Schöpfer. Lieber Gott, ich halte nicht durch, die Schmerzen sind zu schlimm. Mein Glaube, der schrumpft. Aber du bist doch nur da, mit deiner Treue. Halt mich durch, auch wenn ich keinen Gedanken mehr zu einem Gebetssatz zusammenbringe. Wenn mal die schlimme Nachricht kommt aus Ihrer Familie, wenn die Polizeibeamten vor der Tür stehen, wir haben ja dauernd Angst und sagen, Ihrem Sohn ist was passiert, ich muss leider zu Ihnen reinkommen und sagen. Wenn wir der Ohnmacht nahe sind, wenn wir keinen Gebetssatz mehr zusammenbringen, weil sich alles in unserem Kopf und Herzen zusammenkrampft, dann bleibt er treu, dass er uns festhält. Der Herr ist nahe, Gott ist nahe, Gott ist zu fürchten. Gott gibt gedemütigend Gnade, Gott lässt aus Finsternis Licht hervorleuchten, Gott ist treu. Jetzt lassen Sie mich abschließen mit dem einen Satz. Wer den Namen dieses Herrn anrufen wird, wird selig. Morgen werden wir mehr darüber reden, wie man mit Gott verbunden sein kann. Aber Sie dürfen heute Abend in der Stille, bevor Sie einschlafen, einfach das Vater unser beten, wie wenn Sie es noch nie gebetet hätten. Vater. Da dürfen Sie den Treuen bitten. Den, der kein Spielzeug ist, der zu fürchten ist, aber der nahe ist, weil er Ihnen nahe sein will, der uns Gedemütigte erheben will, der aus unserer Finsternis Licht schaffen will. Vater. Vater Jesu Christi, mein Herr und mein. Wir wollen es auch jetzt tun, unsere Hände falten. Lieber Vater im Himmel, du Vater Jesu Christi und Herr Jesus, hab Dank, dass wir deinen Vater einfach auch so anrufen dürfen. Du heiliger Gott, der du aus großer Liebe uns nahe bist, keinem von uns fern, der du uns jetzt hörst. Wir bitten dich, demütige uns, wenn wir es nötig haben, dass wir zeigen, wie wir vor dir dran sind. Dass unser Glaube nicht bloß in Harmlosigkeiten besteht, in Selbstverständlichkeiten, in Selbsttäuschung, in frommer Scharlatanerie. Und mach du dann aus der Finsternis dein Licht, dein herrliches, strahlendes Licht, und halte uns die Treue, wenn wir so zitternd anfangen, mit dir richtig anfangen. Ergib doch, dass diese Abende für keinen für uns umsonst sind. Auch, Herr, für mich nicht. Wir haben doch nicht einander etwas zu sagen, aber du hast uns etwas zu sagen. Gib uns einen Anstoß, einen Sugar, eine Hilfe, dass wir aufwachen und etwas sein können zum Lob deines herrlichen Namens. Amen.